Partnerwahl. Also das kann einfach ein Vermögen kosten. Es gibt so eine Studie, dass das teuerste, die teuerste Ausgabe von den meisten Männern die Scheidung ist. Das heißt, beidseitig ist es, glaube ich, sinnvoll, sich da intensiv Gedanken dazu zu machen, ob die Person die passende ist. Klar, die Liebe muss da sein und das muss alles stimmen, aber nichtsdestotrotz, wenn ich schon merke, dass mein Partner finanziell jetzt nicht überbegabt ist, dann kann das halt auch riesige Folgen mit sich bringen und auch dazu führen, dass es dann nachher alles scheitert. Das heißt, da würde ich schon auch mal ganz genau schauen, ob das jemand ist, der mich eher unterstützt oder ob das jemand ist, der mich aussaugt. Beidseitig. Weil es ist nicht immer so, dass die Männer mehr Kohle haben. Es gibt auch hier und da mal die Situation, auch bei mir in der Familie, dass die weibliche Seite mehr Geld hat und das kann auch gefährlich sein. Deswegen würde ich beiden Seiten auch immer raten, einen Ehevertrag zu machen, weil ohne den läuft es nicht gut. Oder direkt Stiftungen, aber das ist vielleicht auch ein bisschen zu fortgeschritten.
Herzlich willkommen im Business Bistro, einem Ort, an dem dir Erfolgsrezepte erfolgreicher Persönlichkeiten, spannende Karriere-Insights und wertvolle Tipps und Tricks serviert werden, um deinen Weg zum Erfolg zu würzen. Nimm Platz und genieße deine Zeit im Business Bistro.
Hallo und herzlich willkommen im Business Bistro Podcast, deinem Lieblings-Business-Podcast. Wer kennt es nicht? Hier ein To-Go-Kaffee für 3 bis 5 Euro, da ein schnelles Mittagessen in einem Restaurant. Da kann das Geld schon schnell mal ausgehen oder es bleibt dann doch einfach zu wenig über, um noch etwas zu sparen oder gar zu investieren. In der heutigen Folge reden wir über Ausgaben, die wir nicht tätigen, da sie aus unserer Sicht sinnlos sind und nur unfassbar viel kosten. Tobi, wofür würdest du niemals Geld ausgeben?
Ich glaube, dazu muss ich kurz ein bisschen ausholen. Als wir so 15 waren, das ist jetzt auch schon ein paar Tage her, genau 20 Jahre. Boah, ist das lang, wenn ich drüber nachdenke. 20 Jahre. Und da kam so dieser ganze Shisha-Trend auf und es ging los, dass Shisha-Rauchen am Start war. Damals noch mit selbstzündender Kohle. Das heißt, die kennst du vielleicht noch.
Ja, klar.
Kannst ja vielleicht eine Ergänzung zu deinem Badezimmer danach machen. Und der Marci und ich haben dann festgestellt, dass Shisha der Shit ist. Haben uns natürlich direkt eine Shisha gekauft. Damals war das noch so, dass man nach Bad Cannstatt gefahren ist, bei uns in Stuttgart, und um Tabak zu kaufen, irgendwie bei irgendjemandem an der Garage geklopft hat. Das hat sich richtig illegal angefühlt. Ob es das war oder nicht, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube nicht, aber wahrscheinlich war der Tabak, den die da verkauft haben, trotzdem irgendwie unverzolltes Zeug oder so. Ich kann mich nicht dran erinnern, ob das so war oder nicht. Aber ich glaube, es gab einfach noch keine Läden. Das heißt, es war so mehr oder weniger der eBay-Shop in Offline.
In so Kiosks konnte man auch Tabak kaufen,
ja, genau.
Das weiß ich noch.
Auf jeden Fall war unsere erste Shisha in so einem kleinen Laden in Böbling. Sammy's hieß der. Und da sind wir dem ganzen Thema das ist zu unserem Laster geworden und hat lange Jahre angehalten. Und weil das Erste, was ich sagen wollte, was ich niemals kaufen würde, sind Zigaretten, weil ich das total sinnfrei finde. Aber ich muss dazu auch sagen, dass es eine gewisse Shisha-Vergangenheit gibt, die bestimmt auch ein paar Euro gekostet hat. Und hätte ich das Geld damals direkt genommen und in Amazon-Aktien investiert oder Bitcoin, dann müsste ich jetzt nicht arbeiten, sondern würde lieber nur noch Superjacht fahren. Aber nein, also ich wollte das nur sagen, um das ein bisschen zu relativieren, weil es sonst so krass klingt. Also ich habe da, glaube ich, relativ viel Geld ausgegeben, gerade so in den jungen Jahren, gerade mit Shisha. Wobei ich jetzt auch sagen müsste, ich glaube nicht, dass das gesünder ist als Rauchen. Wahrscheinlich ist es sogar 10-mal schlimmer.
Ich glaube, so ein Kopf, so ein Shisha-Kopf entspricht einer ganzen Packung Zigaretten.
Ja gut, dann ist natürlich so ein Thema, wenn man mal auch dann an einem guten Tag mal so 3-4 so Köpfe geraucht hat,
das
alleine.
Das ich, ja.
Ja, aber so ist es halt. Wir haben dann auch mal eine Shisha-Bar gehabt, die haben wir immer noch und eine zumindest von zweien. Und ja, das ist auf jeden Fall so eine krasse Geldverschwendung, weil es hat überhaupt keinen Effekt eigentlich. Ich mache mich nur krank damit und das kostet Unmengen an Geld. Ich meine, es ist ja noch teurer und teurer geworden. Ich weiß nicht, was eine Schachtel Kippen gerade kostet, aber wenn ich mir das so anschaue, ich glaube 10 Euro oder sowas. Ich habe nicht so einen richtigen Blick drauf, weil ich natürlich da nicht interessiert dran bin, aber das ist so ein Thema, wo ich sagen würde, hey, dafür kann man eigentlich kein Geld ausgeben.
Nee, und das ist ja auch so ungesund. Die Krankheiten, die dann irgendwann mit einhergehen in der Zukunft, kostet dann auch direkt ganz schön viel Geld, das wieder richten zu lassen, sage ich mal.
Ich bezahle ja auch dafür, dass es mir schlecht geht irgendwie.
Das würden jetzt diejenigen, die rauchen, sagen, das stimmt nicht, aber ja, schon eigentlich indirekt zahlt man dafür.
Also es gibt einen Shortcut, wo ich sagen würde, okay, das mit dem Rauchen kann aus einer finanziellen Sicht sinnvoll sein. Aus meiner Perspektive sind Raucher meistens kommunikativer als Nichtraucher. Mm-mm. Das liegt einfach schon daran, dass wenn im Regen 40 Leute drin sind und 2 draußen stehen, da sagt, hey, lass mal Feuer, dass man dann halt schon so Die erste Hürde ist super niedrig.
Ja, doch.
Und der eine Raucher ist dem anderen Raucher natürlich dann zu Hilfe verpflichtet und macht es auch gerne. Und da entsteht natürlich dann viel schneller mal was. Und wenn ich jetzt sage, aus meiner Perspektive, aus Immobiliensicht und aus Vertriebssicht, ist der rauchende Vertriebler häufig erfolgreicher als der nicht rauchende Vertriebler, weil er einfach kommunikativer ist und mehr Leute spricht. Und wer mehr Leute spricht, macht mehr Umsatz. Ja, könnt ihr gerne mal in den Kommentaren dazu euren Senf dazugeben, was ihr dazu denkt. Aber ich würde kein Geld für Kippen ausgeben.
Vielen Dank für deinen Beitrag.
Marissa, ja, jetzt habe ich kurz ein bisschen ausgeholt. Aber das war notwendig, um das Ganze ein bisschen ins richtige Licht zu stellen, dass ich nicht der unbefleckte Wunderknabe bin, sondern auch da schon ein paar Euro verloren habe.
Es geht ja auch immer ein bisschen, das Ganze ins Verhältnis zu setzen.
Richtig, aber wenn ich halt drüber nachdenke, es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, Geld auszugeben fürs Rauchen. Sagen wir mal, ich rauche eine Kippe am Tag oder ich rauche eine Zigarette am Tag oder ich rauche eine ganze Schachtel. Das ist ja so ein bisschen so ein Regler dazwischen. Mhm. Hat schon Einfluss auf mein monatliches Budget. Wenn so ein Ding 10 Euro kostet und ich verballer 30 Stück, dann habe ich halt 300 Euro weg, netto.
Das geht auch super schnell.
Das kann ich ja nicht mal von der Steuer absetzen. Nicht mal als Vertriebler sagen, hey, das ist mein Vertriebswerkzeug, die Schachtel Marlboro am Tag.
Von einer Freundin, ich weiß noch, mit der war ich auch immer wieder unterwegs und die hat sich auch jedes Mal irgendwie ein, zwei Packungen Zigaretten gekauft. Und am Ende des Monats, die so, wo ist denn mein ganzes Geld hin? Und dann haben wir da mal nochmal drauf geschaut und dann ging eigentlich schon die Hälfte irgendwie an Zigaretten weg fast. Das ist schon viel, das tut sich auch richtig ansammeln.
Ja, also ich würde die ganzen WKNs und ISINs für die Aktien, die Zigaretten verkaufen, dann in die Shownotes reinpacken. Für alle die lieber in Zigaretten investieren wollen, als sie zu kaufen, kann ich nur empfehlen, hat hohe Dividendenrenditen. Was wäre denn was weiteres, wo du sagst, Marissa, dafür gebe ich eigentlich kaum Geld aus? Also was eine wirklich unnötige Ausgabe ist eigentlich.
Ja, eigentlich, gell. Was ähnliches ist Alkohol. Generell auch das, wenn man essen geht oder so, dann noch mehrere Gläser Wein dazu trinken. Das kostet ja schon immer direkt ganz viel Moneten. Ich weiß noch, auch wenn wir mit Freunden essen sind, wir Wein trinken ja eigentlich nichts. Und die anderen trinken dann kommt mal eine Flasche, dann kommt da noch eine Flasche. Und wenn wir dann irgendwie die Endrechnung sehen, ich finde das, was sich da zusammengeläppert hat, also allein das Essen ist im Regelfall gar nicht so teuer. Aber dann der Alkohol, da ist die Rechnung dann richtig schnell richtig hoch. Und gerade dieses Auswärts-Alkoholtrinken ist einfach noch viel teurer. Und auch gutes Beispiel an meinem Geburtstag, wir kaufen eigentlich auch nie Alkohol. Ganz, ganz, ganz selten, würde ich sagen. Und an meinem Geburtstag, also erstens habe ich gar nicht daran gedacht, dass die Leute Alkohol trinken wollen.
Ich habe es irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Paulaner Spezi reicht.
Ja,
kein Product Placement.
Ja.
Aber Paulaner Spezi, wenn du es hörst, ich wäre interessiert.
Ja, auf jeden Fall.
Nicht die Light-Variante.
Die finde ich aber super. Naja, auf jeden Fall.
Dann können wir ja beide hier immer so hinstellen und dann so ganz unauffällig.
Ja, und dann so ein Plop das aufmachen.
Ja, den Plop-Sound.
Um darauf nochmal zurückzukommen, auf jeden Fall sind wir dann losgegangen, um Alkohol zu kaufen für die Party-Begeisterten, Party für die Partymeute für meinen Geburtstag. Und als ich dann an der Kasse stand und das Ganze bezahlt hatte, und es war ja nicht wirklich viel, das waren vielleicht so 3 Flaschen Wein, dann, keine Ahnung, Sekt, Aperol und so Zeugs und das waren direkt über 100 Euro. Und ich dachte so, okay, wow. Es gibt Menschen, die das wirklich regelmäßig ausgeben, das Geld für Alkohol. Und klar, ich verstehe es, wenn man mal wieder einen Schluck ist, okay. Oder wenn man irgendwas zu feiern hat. Aber das ist dann regelmäßig. Das geht schon gut auf den Geldbeutel.
Vielleicht jetzt mal als kleiner Disclaimer. Jeder, der jetzt die Folge anhört, denkt so, Digger, sind die langweilig. Die rauchen nicht, die saufen nicht. Die haben überhaupt keinen Spaß im Leben. Ja, so ist es. Wir haben keinen Spaß. Danke, dass du heute zugehört. Nein, kein Witz. Und, aber es ist schon krass, ja. Also ich erstaune mich auch immer wieder, weil ich gehe dann essen und ich finde das Essen auch nicht günstig. Und da kommen wir gleich noch dazu. Aber dann sehe ich die Rechnung. Und was mein Favorit dann ist, muss ich ehrlicherweise sagen, also ich bin kein Freund von wir gehen zu dritt essen und jeder zahlt seinen Anteil, sondern meistens zahlt mal die.
Ja.
Aber wenn es dann darum geht, dass wir sind zu viert essen und es kostet 800 Euro und ich weiß, ich habe 40 verbraucht, dann sagt der Alkoholtrinkende, ja, teilen wir einfach durch 4.
Boah.
Da kommt dann schon der Swabian in mir raus und sagt, nein, mein Freund, ich zahle 39,44. Weil ich
auf den Cent, genau.
Ja, dann auf den Cent. Ich habe gar keinen Bock, das mitzufinanzieren. Und das ist,
nee, das verstehe ich auch.
Wobei, in Amerika hatte ich das zweimal. Da haben die gesagt, ah, you didn't drink. Und die haben dann mich aus der Alkoholrechnung mit rausgenommen. Das waren, aber nur das in Amerika. Cool. Da waren die nett. Das ist cool. Ja, der Alkohol ist krass teuer. Also es gibt ja auch Alkoholsteuern darüber hinaus, über andere Lebensmittel, also das macht es noch teurer.
Und ja.
Ich glaube, gerade in Restaurants funktioniert das so hervorragend. Aus der Clubbetreiberperspektive kann ich das natürlich sehen. Wenn du halt was getrunken hast, dann noch ein Glas und dann, ob das Glas dann 16 oder 18 Euro kostet oder 24, pff, auch egal, irgendwann nach dem dritten oder vierten. Mhm. Und dann flowen halt so 3, 4, 5 rein und der innere Monolog, den ich zumindest glaube, bei den anderen zu sehen, ist folgender. Ja, das passiert ja nicht andauernd. Jetzt haben wir heute einen tollen Abend sitzen, so jung kommen wir nicht mehr zusammen, so die Sprüche und so. Und dann passiert das nicht so oft. Aber die Realität ist, es passiert halt jedes Wochenende, manchmal mehrfach die Woche und das geht richtig ins Geld.
Wir sind auch so richtig unbeliebte Gäste. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn der Kellner oder die Kellnerin fragt, ja und, möchten Sie noch was anderes außer Wasser trinken? Und wir jedes Mal Nein sagen, ist immer so, ihr könnt eigentlich auch wieder gehen.
Möchten Sie ein Aperitif? Ja, eine Cola bitte. Das lieben die.
Ja, kommt auch immer ganz gut an.
Ich trinke auch keinen Espresso und keinen Kaffee und so, wenn dann die danach uns vor allem bei Italienern immer in Espressos reinballern wollen. Nee, danke. Dann sind die schon immer so, ah, shit, da haben wir viel Marge drauf.
Der gute Upsell.
Ja, der Upsell. Ja. Der Absacker und der Upsell, die laufen beide nicht so gut bei uns.
Nee, ja, das ist bei uns beiden nicht ganz so. Aber generell heißt ja nicht so, dass man gar keinen Alkohol mehr trinken soll oder so, aber das einfach reduzieren.
Ja, ist auf jeden Fall krass teuer.
Das ist super, super teuer.
Ich glaube, jeder kann sich mal, der merkt, dass er ein bisschen zu viel hart am Glas ist, mal eine Monatsanalyse starten und gucken, was das tatsächlich im Monat kostet. Das macht, glaube ich, schon mega viel aus bei vielen.
Total. Was würdest du jetzt sagen, ist noch so ein Punkt?
Es gibt natürlich viele kleine Ausgaben, die, ja, was sind schon 19,99 Euro im Monat oder was sind 20 Euro oder was sind 50 Euro? Und diese ganz vielen kleinen Ausgaben, die summieren sich halt auf und dann werden die auf einmal super relevant, vor allem wenn ich das alternativ investiert oder gespart hätte. Fitnessstudios, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, dann gibt es dieses
RTL Plus,
ja, oder wie dann gibt es noch dieses Fußball- oder Sportsding.
Sky
gibt es auch, ja. Ja, dann gibt es noch ein anderes, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ich weiß nicht, wie es heißt, weil ich hasse diese ganzen Sachen. Ich habe gar keinen Bock darauf. Das wird lustig für den Kommentar, da freue ich mich schon drauf. Naja, auf jeden Fall all diese Dinge, da muss ich mir halt die Frage stellen, brauche ich die oder benutze ich die wirklich oder wird es vielleicht auch eins tun? Weil ich kenne viele Leute, wenn ich denen ihr Handy sehe oder ihre Computer, die haben halt alle.
Die haben für jede Plattform eine Mitgliedschaft, ob das Netflix ist, Amazon Prime, RTL Plus. Disney Plus oder wie das heißt, gibt es ja auch noch. Dann haben sie irgendwie von verschiedenen Streaming-Plattformen wie, keine Ahnung, Spotify, mir fällt gerade nicht, Apple Music, was auch immer, was da alles gibt. Die haben einfach jedes Abo.
Es gibt noch so eine.
Und eigentlich reicht es auch aus, wenn man ein Abo hat, beispielsweise Netflix und ein Streaming-Abo, wie zum Beispiel Spotify. Das reicht vollkommen aus. Man hat ja auch gar nicht so viel Zeit, jede Plattform ausreichend zu nutzen.
Ja, das ist schon krass, ja. Also da ein bisschen reflektiert sein und das zu selektieren macht, glaube ich, absolut Sinn.
Ja.
Gerade bei den Abos, weil das wird so teuer und wie du sagst, die Zeit, um die alle zu nutzen, die ist auch nicht da. Und wenn die Zeit da ist, liebe Sportfreunde, dann macht ihr zu viele Sachen, die nicht eurer persönlichen Weiterentwicklung weitergehen. Und wenn ihr schon ein Abo abschließt, dann solltet ihr wenigstens die WhatsApp-Gruppe, die bezahlte von Immogame, beitreten, weil das ist was, wo richtig, richtig Kapital draus entsteht.
Da könnt ihr dann auch echt so viele Abos, wie ihr wollt, abschließen.
So ist es. Aber Infos dazu kommen in den nächsten Wochen.
Genau. Generell oder auch Fitnessstudio-Mitgliedschaften, das ist ja auch so ein...
Außer du gehst halt richtig hin. Also ja, du bist wirklich dort.
Man muss sich aber mal ausrechnen, ab wann lohnt sich eine Fitnessmitgliedschaft. Also es ist, du müsstest rein rechnerisch 4-mal die Woche hingehen, damit sich das lohnt. Oder 4 bis 5-mal. Wie viele Menschen gehen wirklich 4 bis 5-mal die Woche in ein Fitnessstudio? Da ist es einfacher, wenn du die so Einzelpässe holst, tagesweise. Klar, das klingt immer ein bisschen viel, 10, 20 Euro am Tag zu zahlen. Aber es ist im Regelfall
günstiger.
Viel, viel günstiger, als wenn du dir direkt eine Mitgliedschaft abschließt. Ist einfach so.
Ich muss sagen, ich bin teilweise 7-mal die Woche im Fitnessstudio, an manchen Tagen 2-mal.
Und so weit dir lohnt sich's richtig.
Solange die dich am Eingang nicht mit Namen kennen, bist du nicht oft genug da, dass es sich lohnt. Das ist schon mal ein guter Maßstab. Bei mir wissen die das, weil die sehen auf dem digitalen Display wahrscheinlich den Namen. Mhm. Auf jeden Fall. Und alternativ, ich kann draußen laufen gehen und ich kann Körpergewicht-Workouts einfach zu Hause machen.
Es gibt ja auf YouTube zwei, so viele Optionen.
Die zwei kostenlos übrigens, muss man auch nicht direkt ein Abo abschließen bei Pamela Reif. die 2 auf 2 Meter Platz, die ich dafür brauche, um Liegestützen zu machen und Sit-Ups, die hat jeder zu Hause. Und wenn nicht, dann mache ich die halt draußen auf dem Park, im Park. Also das, ich glaube, da ist viel, sagen wir mal, andere Motivation drin vergraben. Ich glaube auch Fortpflanzung. Weil wenn ich aus Versehen mal so freitags um 18, 19 Uhr ins Fitnessstudio gehe, schlimmste Zeit überhaupt, dann geht es da nicht so richtig um Sport, sondern eher um, ich lerne neue Menschen kennen.
Ja, das habe ich auch manchmal das Gefühl. Aber es gibt auch die Art oder die Kategorie der Person, die ins Fitnessstudio geht, weil sie dann motiviert wird, weil sie die anderen Sport machen sieht und es einfach für die ein Push ist, ein Motivationspush.
Ich kenne es nur auf dem Laufband, auch. Da habe ich Ego-Probleme, wenn jemand schneller läuft neben mir. Da gibt es so eine große, die ist einen halben Meter größer als ich, würde ich sagen.
Oha,
die läuft richtig schnell. Ja, und die zieht mich immer ab, seit Jahren. Das kotzt mich
krank.
An. Ja, so ist das.
Krass.
So, was haben wir da noch? Was würdest du sagen, ist noch so eine Geschichte, wo vielleicht oft zu viel Geld ausgegeben wird?
Das ist jetzt vielleicht nicht direkt so offensichtlich, aber zum Beispiel beim Kleidungskauf, es wird oft Quantität vor Qualität bevorzugt. Ich weiß, viele können sich, ich sag mal so qualitativ hochwertige Kleidungsstücke auch nicht leisten. Das ist natürlich auch immer mit einem gewissen Preis verbunden. Aber, weil das ganz große Aber, bevor ich irgendwie bei irgendeiner Fast Fashion Brand mir für das gleiche Geld 10 Teile kaufe, kaufe ich mir lieber von einer anderen Brand, die einfach hochwertiger arbeitet, 1 bis 2 Teile. Und die 1 bis 2 Teile kann ich mein Leben lang theoretisch tragen, wenn ich die richtig pflege. Und bei den Fast Fashion Brands, da schwitzt man, das ist Plastik, was man trägt, da fühlt man sich auch nicht drin wohl. Dann geht es schnell kaputt, dann muss man viel, viel häufiger Kleidung nachkaufen, dann kauft man natürlich viel trendbasierter in der Situation auch ein. Und da sage ich immer lieber Qualität statt Quantität. Und das ist letztendlich dann doch günstiger, weil der Cost per Wear einfach viel geringer ist als bei so einem, ich sag mal so Fast Fashion Brand.
Geile Kennzahl habe ich noch nie gehört, Cost per Wear.
Kennst du es echt nicht?
Nee, aber die finde ich gut. Die ist bei mir auch niedrig, weil ich habe so ein paar Jeans, die haben dann so für meine Verhältnisse sehr viel gekostet, 150 Euro oder so, das finde ich krass viel. Die habe ich teilweise 10 Jahre.
Ja, okay, aber das hat sich ja schon wieder extrem gelohnt.
Ja, also das finde ich, dann ist es super günstig. Aber ich habe auch viele Sachen dann gekauft, die sind günstiger. Und wie du es beschreibst, dann reißen die T-Shirts aus wegen meinen übelsten Bizeps oder die Hose ist halt voll schnell kaputt oder so. Oder die Nähte gehen auf oder so Sachen.
Mhm.
Ja, ich merke, das Einzige, was bei mir nicht lange aushält, sind Sneaker, weil ich halt gefühlt viel laufe.
Ja, aber du trägst sie auch wirklich bis zum geht nicht mehr.
So ist es.
Du hast auch nicht so viele und dann trägst wirklich jedes Paar bis zum Schluss.
Kleiner Randnotiz, also mein Büro hat das auch festgestellt und die haben dann irgendwann angefangen, vor 3 Jahren mir jedes Jahr zum Geburtstag ein paar Sneaker zu schenken, weil die auch gemerkt haben, dass ich meistens nur ein paar Schuhe habe. Und das fanden die irgendwie schäbig und haben gedacht, so kann das nicht weitergehen mit denen. Und jetzt bin ich auf dem Highscore. Ich habe gerade 4 oder 5 aktive Paar Schuhe. Das hatte ich noch nie, also außer Laufschuhe in meinem Leben. Also
ist ja auch gut, mal durchzuwechseln. Ist auch gesund für die Füße.
Ja, das belüftet gut, habe ich gehört.
Man sollte eigentlich, Fun Fact, Schuhe nicht 2-mal nacheinander tragen, also an 2 Tagen nacheinander, damit die auslüften können. Also man trägt sie einen Tag, dann der nächste Tag muss ausgelüftet werden, damit sich da keine Bakterien bilden. Und dann am nächsten Tag kann man sie wieder tragen.
Das wäre auch eine gute Werbe-Commercial für ein paar Nike-Schuhe, dass die einfach kaufen. Jetzt einfach direkt 2, weil du musst immer einen Tag Pause machen. Ja, das ist gut.
Was würdest du sagen, ist noch so ein Kostenpunkt, den man sich sparen könnte?
Essen gehen. Also das ist jetzt nicht so authentisch, weil ich würde sagen, wenn ich unter der Woche unterwegs bin, gehe ich 5 Tage die Woche essen.
Ich würde gerade sagen, eigentlich sind wir beide nicht das beste Beispiel dafür.
Nee, stimmt nicht, so 3. Und 2 kaufe ich mir beim Rewe irgendwas, so Flatless-Suppe oder so und futter das so nebenbei. Ist auch jetzt nicht vorbildbelastet, aber ist halt so. Und auf der anderen Seite ist es bei mir halt so, dass das Essen gehen tatsächlich auch einen beruflichen Hintergrund hat. Ich gehe nicht alleine essen, sondern ich mache da Business. Aber manchmal, wenn ich halt alleine essen gehe, dann merke ich auch, wie teuer das ist. Und da wäre halt zum Beispiel was vorbereiten oder was mitnehmen von zu Hause.
Meal Prep.
Stichwort Meal Prep, ja, durchaus bessere Alternative und es bringt natürlich dann auch viel mehr.
Ja, das stimmt. Essen gehen ist auch sehr schnell sehr teuer.
Und auch gar nicht so gesund nachher. Fast egal, was ich mir aussuche. Ja. Also je nachdem, wo ich wohne. Stuttgart ist jetzt nicht der Nabel der Welt. Da habe ich nicht die mega Auswahl.
Es gibt aber Standorte, da hast du noch weniger Auswahl.
Das ist richtig,
da ist Stuttgart dann in dem Fall doch noch ganz okay. Aber
Meichingen zum Beispiel. Meine alte
Hut. Da gibt es Dönerladen, oder?
2, 3. Aber der eine ist nicht schlecht, muss ich sagen.
Ja, gibt es da was anderes?
Ja, Pizza und keine Ahnung, es gibt schon ein paar Restaurants. So ist es jetzt auch nicht. Ja, ist jetzt ja auch nicht komplett in der Wüste.
Ja, ja, stimmt auch.
Wie siehst denn du das hinsichtlich Lebensmittel einkaufen? Ich sag mal, es gab ja diese Zeit, wann waren das? Im März 2023 oder im April, keine Ahnung, wann halt die Leute richtig crazy gegoat sind mit Corona.
Und das dann war 23.
Ich meine hier 20.
20 oder was, 21?
Nee, 20 war es.
20, oha, auch schon wieder 4 Jahre her.
Das ist übel lang her. Und dann diese ganze die Klopapier-Prepper-Scheiße losging.
Die Hamster-Vorräte.
Ich weiß bis heute nicht, warum die Leute Klopapier gepreppt haben, aber wie dem auch sei, vielleicht wollten die Feuer machen damit. Was sagst du zum Thema Vorräte?
Also ich finde es okay, wenn man so ein paar Vorräte da hat, aber ich sehe das auch immer wieder, dann kauft man irgendwie die 10. Packung Nudeln und dann die 10. Packung Erbsen und sonst was und hortet es dann in seinen Vorratsräumen und keine Ahnung, wann werden die Sachen gegessen? Die werden dann gefühlt 3 Jahre später mal gegessen. Es ist cool, so ein bisschen was vorrätig zu haben, aber dieses Horten, das ist auch eigentlich eine Geldrauschmeißerei, weil du kannst dann auch in 2 Jahren dir die Dose Bohnen kaufen oder die 30. Packung Nudeln. Brauchst du ja nicht 3 Jahre davor schon bei dir daheim horten. Deswegen, also generell, ich versuche immer so einzukaufen, für die Woche zu planen und auch nicht mehr. Und ab und zu kaufe ich dann vielleicht so kleine Vorräte, aber dieser Vorratsschrank darf nie bei mir auseinanderplatzen, weil irgendwann laufen die Sachen ab, dann ist das Geld generell rausgeschmissen. So auch generell beim Lebensmitteleinkaufen, mit Plan einkaufen gehen, sich eine Einkaufsliste machen, nicht irgendwie nach Gefühl, ja, ich nehme halt das mit, nehme jenes mit und dann kann man es irgendwie doch nicht verarbeiten und dann landen halt die Lebensmittel im Müll und Lebensmittel sind auch nicht preiswert, die kosten ja auch Geld und das ist dann auch total Geldrausschmeißerei.
Und nicht hungrig einkaufen gehen.
Hungrig ist auch ganz gefährlich, aber da landen dann eher bei mir die Süßigkeiten im Wagen und keine überdimensional große Portion, sondern es ist der Süßigkeitengang sehr beliebt.
Bei mir Pizza und Pommes. Das ist das, was mich dann wirklich triggert.
Aber wie siehst du das, Vorräte einkaufen?
Ja, wie du sagst, es gibt natürlich auch Sachen, die sind für immer haltbar, das ist nicht so tragisch, aber...
Aber brauchst du die dann schon irgendwie 10 Jahre davor einkaufen? Eigentlich ja auch nicht.
Nee, bringt auch nichts irgendwie.
Das ist ja so, oder?
Liegt halt nur zu Hause rum. Also ich bin auch kein Fan von allzu großen Vorräten da in dem Zusammenhang. Was finanzielle Rücklagen angeht, sehe ich das anders, aber bei dem Thema bin ich bei dir. Kleiner Einschub an der Stelle hier. Du kennst vielleicht auch jemanden, der in der einer oder anderen genannten Ausgabenpositionen ein Champion ist. Sei es Alkohol, Zigaretten, unnötiges Einkaufen, Quantität vor Qualität spielt im Shopping-Game. Vielleicht schickst du dem einfach mal kurz hier die Folge weiter, weil der kann vielleicht oder die auch das eine oder andere mitnehmen da draus. Und falls es noch nicht passiert ist, gerne den Podcast auch noch bewerten. Das hilft uns sehr und wir freuen uns da über jeden Support.
Vielen Dank schon mal.
So, kommen wir mal zum nächsten Thema. Alle von uns wollen ja gerne in Urlaub gehen. Verstehe ich, macht auch Sinn. Ist auch gut für den Kopf.
Ist auch schön.
Und ist auch sehr schön, genau. Wie würdest du das einordnen mit dem Urlaub, wie du das handhaben möchtest oder handhabst?
Also es kommt immer drauf an. Also wir haben natürlich auch das Privileg, dass wir, sag ich mal, nicht in den Hauptzeiten in Urlaub gehen müssen. Ich sag mal so, weil wir keine Kinder haben und nicht uns eben an diese klassischen Urlaubszeiten halten müssen. Sommerferien, Winterferien und. Klar gehen wir da auch gerne zu der Zeit in Urlaub, aber wer es sich einrichten kann, ist natürlich gut, wenn man außerhalb der Saison in Urlaub geht, also auf dieser Feriensaison. Ansonsten kann es halt auch sehr schnell sehr teuer werden. Und was ich auch immer wieder bei einigen sehe, wenn die in Urlaub gehen, dann gehen die halt in diese ganz krassen Touristenhochburgen, wo eh alles immer teurer ist. Sprich Gardasee, keine Ahnung, Mallorca, irgendwie Saint-Tropez, also wirklich in diese Hochburgen, wo alle hinwollen, die mieten sich genau dort das Hotel, gehen genau dort in dem Zentrum essen und es ist meist so viel teurer. Zum Beispiel, gutes Beispiel, letztes Jahr, wir sind an die Côte d'Azur gefahren, aber wir waren nicht direkt in Saint-Tropez, wir sind leicht auswärts in der Provence gewesen, war wunderschön, wir hatten ein richtig schönes, riesengroßes Airbnb, was auch nicht wirklich so teuer war, das ging total vom Preis, die Restaurants in der Umgebung waren auch alle vom Preis her fein.
Da waren aber auch keine Touristen.
Da waren keine Touristen, es war so schön, also es war richtige Erholung, richtiger Urlaub und wir haben dann immer mal wieder Tagesausflüge gemacht, natürlich in die Touristenhochburgen, aber auch da sind wir dann nicht in den ersten Tourismusladen hier essen gegangen, sondern haben uns ein bisschen erkundigt und sind dann ein bisschen auswärts trotzdem essen gegangen.
Ich hätte gerne so ein I Love Saint-Tropez T-Shirt gehabt.
Können wir dir dieses Jahr vielleicht holen, falls wir hingehen. Aber ja, das ist auch so ein Tipp. Vielleicht nicht unbedingt die Touristenhochburgen ansteuern, sondern einfach im Umkreis was suchen, ob das jetzt Unterkunft ist, ob das Restaurants sind. Meist ist es viel, viel schöner, viel weniger Touristen und eigentlich immer ein viel besserer Preis.
Es ist auch einfach so, wenn ich 5 Orte weitergehe, ist es trotzdem die gleiche Stelle. Und wie du sagst, es ist 1000 Mal preiswerter.
Und auch so schön. Also ich,
ja, zum Beispiel in der Provence, lieber, war es so schön. Mega voll ist.
Also waren eigentlich nur Franzosen, Einheimische und wir halt zwischendrin. Und das war
paar echt, Hunde.
Paar Hunde, ja. Es war echt schön. Also klar, wir haben immer wieder die Ausflüge gemacht. Das ist dann auch schön, so ein bisschen in diese Touri-Hochburg reinzukommen. Aber ich bräuchte da jetzt auch nicht dann meinen ganzen Urlaub verbringen. Das so auch als kleiner Tipp. Gibt es noch was, wo du sagst, okay, dafür würdest du so auch kein Geld mehr ausgeben?
Ja.
Und sagst du es auch?
Ja, und zwar Autos. Sagen wir es mal so. Die meisten, die ein Auto haben, brauchen das auch. Wobei man das auch mal in Frage stellen kann. Ich habe jetzt seit ein paar Wochen keins und fahre Leimroller und Tschernau. Ist natürlich einfacher, wenn man in der Stadt wohnt, als wenn man jetzt auf dem Land ist. Wobei Stuttgart so an der Grenze ist, da geht's gerade noch so. In Berlin zum Beispiel finde ich das so geschickt, dass ich ernsthaft in Frage stellen würde, ob ich ein Auto brauche. Aber hier brauche ich trotzdem eins, auch mal um ins Ausland der Stadt zu kommen sozusagen. Gerade was die Immobilien angeht. Aber wenn ich mir ein Auto privat lease, dann habe ich schlichtweg nicht genug Kohle, um das zu kaufen. Dann kann ich es mir einfach nicht leisten.
Und da gibt es ja auch einen Unterschied, ob man das jetzt über ein Unternehmen, so über die Firma liest oder privat.
Genau. Also wenn ich das Fahrzeug in der Firma geleast habe, vielleicht noch einen E-Wagen und dann noch ein paar Steuervorteile habe und so, ist das durchaus schlau. Aber wenn ich das halt privat lease, das ist eigentlich nur das Zeichen dafür, dass ich es nicht mir leisten kann. Und das ist natürlich so ein Thema, dass ich dann sage, okay, dann muss ich vielleicht eins kürzer treten und das Auto vielleicht lieber kaufen, das ein bisschen günstiger ist oder vielleicht ein gebrauchtes. Das finde ich ist auch ein riesen Geldfresser bei vielen Jungen, vor allem Männern.
Mm.
Fühlt euch angesprochen. Ihr von GTI startend bis BMW Porsche Fahrer. Das ist einfach viel Geld, was da rausgeht für vielleicht eine Statusauswahl, die gar nicht notwendig ist.
Ja.
Ich finde Autos geil, das möchte ich gleich noch dazu sagen. Ja, du vielleicht auch. Keine Ahnung, ja. Ob jemand schon mal auf deinem Account war. Wenn nicht, könnt ihr mal anschauen. Marissa.auto.schatz.
Marissa-liebt-autos.com.
Schon kurz gerebrandet. Aber das ist, glaube ich, ein Riesenthema.
Ja.
What's next on the list? Was würdest du sagen, was ist noch so eine Ausgabe, die nicht unbedingt sein muss?
Ich hatte es ja vorhin kurz angesprochen, und zwar Trends shoppen. Egal in welchem Bereich, ob das Kleidung ist, ob das irgendwie Interior ist und. Trends sind im Regelfall im nächsten Jahr eh wieder out. Und der Cost Power lohnt sich da einfach überhaupt nicht. Also es ist cool, vielleicht mal so ein Trendpiece zu haben. Aber nur dann, wenn man auch weiß, okay, ich ziehe das auch die nächsten Jahre über an. Das ist jetzt nicht nur auf einen Trend irgendwie anwendbar. Kaufe ich mittlerweile auch nicht mehr. Früher habe ich sehr viel nach Trends geshoppt, aber in dem Fall wusste ich auch noch nicht genau, was steht mir, was ist mein Stil, worauf lege ich Wert. Dann ist man natürlich viel stärker dazu verleitet, nach Trends zu shoppen, weil man dann denkt, okay, das ist jetzt eben gerade cool und so definiere ich mich. Und seitdem ich wirklich Fokus auf Qualität statt Quantität lege, ist diese Trendsache eh total vorbei. Und ich habe auch über die letzten Jahre, ich glaube, meinen Stil ganz gut gefunden und weiß auch, was ich wirklich trage und was nicht. Also generell Trends shoppen würde ich jedem eigentlich abraten.
Kleiner Ausflug dazu. Marissa und ich waren das erste Mal in New York vor vielen Jahren. Und die erste Shopping-Situation, die mich erschlagen hat, war Forever 21.
Oh, das war schlimm.
Und ich habe da ein mega nice T-Shirt gekauft für $4.99 mit so Feuer-Dollar-Zeichen drauf.
Das hast du immer noch.
Hab ich
das hast du
noch.
Vorhin erst an.
Und es ist so geil, das T-Shirt. Und mich haben schon mehrere Leute danach gefragt, vielleicht mache ich mal eine Immo-Game-Edition da draus. Das wäre echt geil.
Bisschen Merch.
Das müsste ich mal machen. Naja, auf jeden Fall hast du mich da reingeschleppt in diesen Scheißladen. Und ich bin fast gestorben da drin, weil da gibt's alles. Der ist so groß und wir waren auch noch... Wie könnte man schlechter auswählen am Times Square im Forever 21? Wie kann man denn auch den auswählen? Naja, das haben wir auf jeden Fall so gemacht und da ging es richtig ab. Also da war Quantität auf jeden Fall mal angesagt. Wobei ich sagen muss, was krass ist, mein Dollar-T-Shirt, das ist perfekt. Das ist heute besserer Qualität als eins von Ralph Lauren oder so.
Das ist krass, ja. Das hat richtig gut gehalten. Ich habe auch noch die meisten Sachen davon.
Ja, mega nice.
Tatsächlich, aber das war auch... Boah.
Ich werde in einer der nächsten Folgen das Dollar-T-Shirt anziehen.
Ja, mach das. Hey, das hat... Ich glaube, hast du es nicht schon mal an? Nee, ich glaube nicht.
Weiß nicht, ich ziehe das immer nur zu passenden Anlässen an.
Nur zu ganz besonderen?
Ja.
Bei Banktermin.
Hatte ich, nee, doch, weiß nicht. Aber könnte ich mal machen, wäre lustig. Ja. Yo, gib die Dollars rüber.
Das ist, ja, das war, da hat die Qualität bisher gut überzeugt von Forever 21. Obwohl es auch eigentlich Fast Fashion hoch 100 ist. Gibt es noch irgendwas?
Ja, was? Gibt's.
Okay. Tell me.
Konsumgüter finanzieren. Das ist so eine richtige, das ist eine Todsünde. Fernseher, ja. Urlaub, Hochzeit, E-Bike, all diese Themen. Spart lieber ein bisschen drauf oder macht es ein bisschen lower, als dass ihr da eine Konsumgüterfinanzierung macht, weil die hat so weitreichende Folgen und führt dazu, dass ihr dann vielleicht auch nicht mehr finanzierbar seid, für, falls ihr mal eine Immobilie kaufen wollt, ob sie jetzt für euch selber ist, was ich nicht empfehlen würde im ersten Schritt, sondern lieber erstmal zur Kapitalanlage. Aber wie dem auch sei, das könnte euch blockieren dann, so ein finanzierter Flachbildschirm, was total schade wäre. Und auf der anderen Seite ist es auch so, das müsst ihr mal kritisch hinterfragen, willst du die Person sein, die hohe Zinsen zahlt oder willst du die Person sein, die die Zinsen kriegt? Das heißt, du kannst auch Konsumgüterkredite vergeben als Privatperson, dann hast du 7, 8, 10% Zinsen. Das ist cool. Oder willst du der sein, der es zahlt? Also such dir deine Seite aus. Das wäre auch ein Thema, was finanzielle Intelligenz angeht. Deswegen finde ich, das ist eine mega Todsünde. Das darf man niemals machen. Das ist verboten. Und dann gibt es noch ein Thema, ein letztes, über das wir sprechen wollen. Das ist bestimmt eins, das auch zu Kontroversen führen kann, aber die Partnerwahl. Also das kann einfach ein Vermögen kosten. Es gibt so eine Studie, dass das teuerste, die teuerste Ausgabe von den meisten Männern die Scheidung ist. Das heißt, beidseitig ist es, glaube ich, sinnvoll, sich da intensiv Gedanken dazu zu machen, ob die Person die passende ist. Klar, die Liebe muss da sein und das muss alles stimmen, aber nichtsdestotrotz, wenn ich schon merke, dass mein Partner finanziell jetzt nicht überbegabt ist, dann kann das halt auch riesige, riesige Folgen mit sich bringen und auch dazu führen, dass es dann nachher alles scheitert. Das heißt, da würde ich schon auch mal ganz genau schauen, ob das jemand ist, der mich eher unterstützt oder ob das jemand ist, der mich aussaugt. Beidseitig. Weil es ist nicht immer so, dass die Männer mehr Kohle haben. Es gibt auch hier und da mal die Situation, auch bei mir in der Familie, dass die weibliche Seite mehr Geld hat und das kann auch gefährlich sein. Deswegen würde ich beiden Seiten auch immer raten, einen Ehevertrag zu machen, weil ohne den läuft es nicht gut. Oder direkt Stiftungen, aber das ist vielleicht auch ein bisschen zu fortgeschritten.
Das waren jetzt genau 10 Ausgaben, über die es sich lohnt nachzudenken. Aber es gibt eine Ausgabe, die es auf jeden Fall wert ist, dass man sie ausgibt.
So ist es. Und zwar mein neues Buch Immogame von Immogame, der bin ich. Falls ihr es noch nicht wusstet, könnt ihr mal googeln, mal sehen, was alles rauskommt. Ich habe mich schon lange selber nicht mehr gegoogelt. Auf jeden Fall habe ich ein Buch geschrieben über das Immobilienbusiness und wie es funktioniert. Für Anfänger und für Profis gleichermaßen sinnvoll, weil die Profis vergessen auch manchmal, was die Anfänger-Steps waren, die sie getan haben und die sie eigentlich wirklich erfolgreich gemacht haben. Daher in den Shownotes der Link zum Buch auf Amazon. Ich freue mich über jeden, der das Buch kauft. Abgesehen davon verlose ich auch unter allen, die das Buch kaufen, ein Coaching. Das ist bezogen auf die Leute, die es wirklich ernst meinen. Denen bringe ich bei, wie sie ein Immobilienbusiness aufbauen mit Fix und Flip und Bestandsaufbau. Das heißt, von Zero zu Millionär, könnte man so sagen. Das würde ich unter der Preiskategorie mehrere hunderttausend Euro wert einstufen. Also jeder, der ein Buch kauft, gerne mal ein Screenshot schicken. Sonst kannst du nicht mitmachen. Bis zum?
Ich glaube, 21.06. ist die Teilnahme möglich.
Irgendwie sowas.
Genau.
Steht dann in den Shownotes drin, wie es genau ist.
Genau, ich schreibe nochmal alles in die Shownotes und den
Screenshot. Bis 22.22 Uhr, das ist wichtig.
Okay, bis 22.22 Uhr, das ist ihm wichtig. Screenshot schickt man dir oder dem Business Bistro Account? Egal.
Egal, gerne okay. Im Business Bistro Account.
Okay, ihr könnt euch entscheiden, entweder Immogame oder Business Bistro schicken. Und genau, allen, die teilnehmen, denen wünsche ich ganz viel Erfolg, dass sie das Coaching gewinnen. Das ist echt, würde ich auch gern gewinnen. Dann würde ich sagen, beenden wir hiermit die heutige Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr diese positiv bewertet und an eure Freunde, eure Familie und eure Arbeitskollegen schickt. Das würde uns natürlich sehr weiterhelfen. Die nächste Folge erscheint nächste Woche Montag. Alles weitere Wichtige haben wir euch in den Shownotes markiert. Und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.